ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Haushaltsstreit in den USA zeichnet sich 4 Tage vor Ablauf der Frist keine Lösung ab. Präsident Obama hat seinen Weihnachtsurlaub auf Hawaii abgebrochen, um erneut in die Verhandlungen einzugreifen. Gelingt Demokraten und Republikanern bis zur Silvesternacht kein Durchbruch, drohen im kommenden Jahr massive Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen. Parallel dazu gibt es noch ein weiteres Problem. Am Jahresende erreichen die USA ihre selbstgesetzte Schuldenobergrenze von 16,4 Billionen Dollar.
Seinen Hawaii-Urlaub hat er abgebrochen. Der US-Präsident will für einen Durchbruch im Haushaltsstreit kämpfen. Doch im Kapitol in Washington ist kaum jemand da, mit dem Barack Obama sich zusammenraufen könnte. Die meisten Abgeordneten noch immer in den Weihnachtsferien. Nur der mehrheitlich demokratische Senat tagte heute kurz zur drohenden Fiskalklippe, die allen Amerikanern zum 1. Januar starke Steuererhöhungen bescheren könnte. Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses sind ja nicht mal hier und das 4 Tage vor Neujahr. Der Sprecher des Repräsentantenhauses hatte ihnen vor den Festtagen gesagt, er würde sie allenfalls mit 48 Stunden Vorlauf zurückrufen. Ich wüsste gern, wie sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren, während wir hier versuchen, etwas hinzukriegen. Verwaiste Flure, verschlossene Abgeordnetenbüros und das mitten in einer dramatischen Haushaltskrise. Denn der US-Regierung droht wegen Überschuldung schon in wenigen Tagen eine Ausgabensperre. Seit 2000 sind die Staatsschulden von 5,6 Billionen auf 16,3 Billionen US-Dollar gestiegen und werden zum Jahresende die gesetzliche Schuldengrenze überschreiten. Der dann greifenden Ausgabensperre will Finanzminister Geithner mit Sondermaßnahmen begegnen. So sollen Zahlungen in einen Pensionsfonds für Staatsbedienstete ausgesetzt werden. Die US-Regierung kauft Zeit.
Der Politpoker zwischen Demokraten und Republikanern verärgert inzwischen das ganze Land. Viele Amerikaner aus beiden politischen Lagern empfinden den Dauerstreit als peinlich und appellieren an den Präsidenten und die Führung der Konservativen, sich endlich zu einigen, zum Wohle der ganzen Nation.
Das vor 2 Tagen bekannt gewordene Positionspapier von Wirtschaftsminister Rösler stößt bei der Opposition und beim Koalitionspartner auf Vorbehalte. Der FDP-Politiker hatte unter anderem vorgeschlagen, Staatseigentum zu verkaufen, um den Bundeshaushalt zu entlasten. Finanzpolitiker von CDU und CSU bemängeln, Einmaleffekte aus Privatisierungen brächten keinen dauerhaften Spareffekt. Auch Röslers Nein zu Mindestlöhnen ist umstritten.
Das Wahljahr rückt näher, seine Umfragewerte sind schlecht. FDP-Chef Rösler steht unter Druck, Profilierungsschwäche wird ihm vorgeworfen. An den Feiertagen und damit besonders medienwirksam hat der Wirtschaftsminister ein Positionspapier lanciert mit wirtschaftsliberalen Forderungen wie der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und der Privatisierung von Staatseigentum. Denn milliardenschwere Anteile hält der Bund unter anderem noch an der Bahn, der Deutschen Telekom und an Flughäfen wie zum Beispiel Köln-Bonn.
Aber hier geht es darum, dass wir deutlich machen, dass eben die Menschen die besseren Unternehmer sind und ein Großteil der Wirtschaft wird geleistet eben von privaten Unternehmerinnen und Unternehmern und nicht vom Staat. Und es muss eine Partei geben, die eben auf eine starke Gesellschaft baut und nicht auf einen alleine starken Staat.
Doch schon beim Koalitionspartner stößt das Papier auf Skepsis, selbst bei denen, die Röslers Privatisierungspläne grundsätzlich befürworten.
Ob wir jetzt noch groß etwas umsetzen können, wage ich zu bezweifeln.
Scharfe Kritik kommt von der Opposition, vor allem an der geplanten Deregulierung des Arbeitsmarktes.
Wenn man gutwillig ist, kann man sagen, Rösler hat mit der Lebenswirklichkeit der Menschen nichts mehr zu tun. Wenn man etwas kritischer ist, kann man sagen, er ist zynisch und er will Menschen in Armut belassen.
Dieses Programm, was Herr Rösler vorschlägt, Das ist ein Programm, wo er meiner Meinung nach die FDP aufs Abstellgleis der deutschen Politik führt.
Doch sobald wird der Wirtschaftsminister seine Vorschläge ohnehin nicht umsetzen können, denn nun soll erstmal eine Expertenkommission die Privatisierungspläne prüfen. Mit Beschlüssen noch vor der Bundestagswahl ist kaum zu rechnen.
Die CSU will mit Vorschlägen zu weniger Bürokratie und mehr Sparsamkeit für eine stärkere Bürgernähe der Europäischen Union sorgen. In einem Grundsatzpapier verlangt sie eine drastische Verkleinerung der EU-Kommission und eine Senkung der Verwaltungskosten. Auch eine Direktwahl der Abgeordneten bei der Europawahl 2014 wird vorgeschlagen. Das Papier soll Anfang Januar auf der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag verabschiedet werden.
Trotz Weihnachtsferien hat man bei der CSU-Landesgruppe eifrig an einem Grundsatzpapier gearbeitet, um die Europäische Kommission zu verschlanken. Bei ihrer Klausurtagung übernächste Woche in Wildbad Kreuth wollen die 44 Bundestagsabgeordneten den EU-Kommissionsapparat unter die Lupe nehmen. Derzeit zählt die Kommission einschließlich ihres Präsidenten Barroso und der Außenbeauftragten Ashton 27 Mitglieder. Nach dem Willen der CSU-Landesgruppe sollen es bald nur noch 14 sein.
Es ist jetzt an der Zeit, denke ich, vor allem auch deshalb, weil wir in allen europäischen Staaten aufgrund der Staatsschuldenkrise die Notwendigkeit sehen, einzusparen, effizient zu verwalten und Politik zu gestalten. Da dürfen die europäischen Institutionen nicht außen vor bleiben.
So sollen auch die Gehälter der Kommissionsbeamten drastisch gekürzt werden. Im Moment verdient jeder Sechste immerhin mehr als 120.000 Euro. Ressorts wie Klimaschutz und Umwelt sollen eins werden. Zudem fordert die CSU in ihrer Beschlussvorlage die Einführung von Direktwahlkreisen bei Europawahlen.
Das ist eine stärkere Bindung der Wähler an den jeweilig da zuständigen Abgeordneten. Und diese engere Verbindung der Bürger zum Europäischen Parlament möchten wir mit der Einführung von Direktwahlkreisen erreichen.
Kurz nach Bekanntwerden des christsozialen Sparentwurfs hagelte es Kritik, so hält die SPD die Ideen für unrealistisch. Und auch aus Kreisen der CDU kam der Vorwurf des Populismus.
Die private Altersvorsorge kommt viele Verbraucher offenbar teuer zu stehen. Nach einer von den Grünen in Auftrag gegebenen Studie gehen Jahr für Jahr Milliarden Euro verloren. Gründe seien unter anderem mangelnde Beratung und Information der Sparer. Die Autoren der Studie haben nicht selbst Finanzprodukte unter die Lupe genommen, sondern Untersuchungen der Verbraucherschutzzentralen und der Stiftung Warentest ausgewertet.
Eine Kapitallebensversicherung ist beliebt als Altersvorsorge. Doch vielen Verbrauchern ist nicht klar, wie groß der Schaden bei einer vorzeitigen Kündigung ist. Üblicherweise wird nämlich die Verkäuferprovision zu Anfang der Laufzeit abgezogen. Diese Studie nennt ein Beispiel. Wer nach 7 Jahren kündigt, der verliert oft die Hälfte der eingezahlten Beiträge. Bei Kapitallebens- und privaten Rentenversicherungen entstehe so insgesamt ein Schaden von 16 Milliarden Euro jährlich. Die Grünen fordern Konsequenzen.
Die Bundesregierung will ja, dass die Verbraucher vorsorgen fürs Alter. Und dann muss sie für mehr Transparenz sorgen, auch für mehr Regulierung am Markt und für eine stärkere Standardisierung.
Die Versicherungswirtschaft protestiert. Die in der Studie genannten Zahlen seien falsch. Sie beruhten auf gerade einmal 1.100 Beschwerdefällen und das bei 90 Millionen Versicherungsverträgen. Der CDU-Sozialpolitiker Karl Schieberling plädiert dafür, Finanzprodukte zu zertifizieren, damit die Verbraucher sie besser vergleichen können. Allerdings:
Eine einheitliche Regulierung halte ich für falsch, weil wir sonst die bedarfsgerechten und die auf die jeweilige Situation zugeschnittene Situation nicht erreichen. Weil bei aller Liebe, aber die Menschen haben noch unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Vorstellungen.
Unbestritten sind die Risiken des sogenannten grauen Kapitalmarktes. Dabei geht es etwa um Schiffsbeteiligungen oder offene Immobilienfonds. Nach der Studie der Grünen entsteht hier jährlich ein Schaden von 30 Milliarden Euro.
Die mittelständischen Unternehmen blicken verhalten optimistisch in das neue Jahr. Das ergibt eine Umfrage des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft bei knapp 3.300 Firmen. Mehr als ein Viertel erwartet bessere Geschäfte in den kommenden 6 Monaten, gut die Hälfte eine gleichbleibende Geschäftslage. Die Ursache für die Brandkatastrophe in der Schwarzwaldgemeinde Titisee-Neustadt Ende November ist weiterhin nicht eindeutig geklärt. Die Staatsanwaltschaft Freiburg erklärte heute, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein Gasofen falsch bedient worden sei. Nach Informationen des Südwestrundfunks wurde die Katastrophe durch falsches Hantieren einer Betreuerin verursacht. Ein offizielles Gutachten liegt noch nicht vor. Insgesamt starben bei dem Unglück 14 Menschen, darunter auch die Betreuerin.
Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner ist von der Umweltschutzorganisation NABU zum Dinosaurier des Jahres gekürt worden. Die negative Auszeichnung erhält die CSU-Politikerin, weil sie aus Sicht des Verbandes eine rückwärtsgewandte Klientelpolitik auf Kosten der Umwelt betreibt. Im Wesentlichen fänden bei ihr nur die Verbände der Bauernlobby und der Agrarindustrie Gehör. Aigners Ministerium wies die Kritik zurück.
Mit einem Teilnehmerrekord hat in Hamburg der diesjährige Kongress des Chaos Computer Clubs begonnen. Rund 6000 Computerexperten, Bürgerrechtler und Netzaktivisten beschäftigen sich unter anderem mit Aspekten der Sicherheit im Netz und des Urheberrechts, aber auch die gesellschaftlichen und politischen Probleme, die der Einsatz neuer IT-Technologien mit sich bringt, sollen erörtert werden. Nach 13 Jahren in Berlin findet der Kongress erstmals in Hamburg statt.
Seit 30 Jahren gestaltet Klaus Schleisig das Computerzeitalter mit. Schon seit dem ersten Kongress 1984 beschäftigt den Mitbegründer des Chaos Computer Clubs dieselbe Frage. Welche Risiken birgt Informationstechnologie?
Ein Schlagwort ist ja private Daten schützen, öffentliche Daten nützen oder die maschinenlesbare Regierung. Und das sind ja alles Dinge, die sind bereits in den 80er Jahren formuliert worden und heute sind wir auf einem guten Weg.
So geht es neben Technik vor allem um Themen wie Datensicherheit oder Zensur auf dem größten europäischen Treffen unabhängiger Computerexperten. US-Internetaktivist Jacob Applebaum, ein Star der Szene, warnte vor staatlichen Ausspähversuchen. Es gäbe Pläne, ein umfassendes Überwachungssystem in den USA aufzubauen. Der Chaos Computer Club kritisierte auch die deutsche Antiterror-Datei. Sie führe zur Stigmatisierung, ohne dass sich Betroffene wehren könnten. Zu dem Schluss kommt auch ihr Gutachten für das Bundesverfassungsgericht. Beschneidung von Bürgerrechten am Computer sei weltweit eine Gefahr.
Wir sehen ein gesteigertes Interesse von Staaten, insbesondere von Sicherheitsbehörden, einzudringen in die Computer ihrer Bürger, wie wir jetzt gerade mit dem Staatstrojaner auch gesehen haben, und auch die Netze zu kontrollieren, China, Saudi-Arabien, Indien zunehmend und auch die europäischen und amerikanischen Politiker liebäugeln ja immer wieder damit, das Netz zu zensieren oder einzuschränken. Und dem wollen wir natürlich was entgegensetzen.
Dazu erwartet der Computerclub dieses Jahr die Rekordzahl von 6000 Computertüftlern und Internetaktivisten in Hamburg.
In Indien halten die Proteste nach der brutalen Vergewaltigung einer Studentin an. Die Demonstranten warfen den Behörden Versäumnisse bei den Ermittlungen vor. Sie forderten die Regierung erneut auf, Frauen besser vor Vergewaltigungen zu schützen und härter gegen die Täter vorzugehen. Vor 1,5 Wochen war in Neu-Delhi eine 23-Jährige von 6 Männern missbraucht und lebensgefährlich verletzt worden. Sie wird inzwischen in einer Spezialklinik in Singapur behandelt.
Diesmal wollen sie nicht schweigen, diesmal wollen sie gehört werden. Seit Tagen protestieren sie vor allem in Neu-Delhi. Die Demonstranten fordern, dass die Regierung etwas tut. Es geht ihnen um mehr als um den aktuellen Fall. Es geht uns um 100.000 Vergewaltigungen. So viele Fälle liegen den Gerichten vor seit Jahren und wir warten immer noch auf Gerechtigkeit. Die Demonstranten werfen der Polizei vor, nicht zuverlässig zu ermitteln. Und sie glauben nicht, was die Regierung verspricht. Die will Fehler aufdecken, hat dafür eine Kommission einberufen. Viele erwarten die Demonstranten aber nicht und auch die regierende Kongresspartei will nicht zu viel versprechen. Ich verstehe die Angst und den Ärger der Menschen. Wir begrüßen auch die Diskussionen, aber die Demonstranten müssen auch verstehen, es gibt keinen magischen Knopf, den wir jetzt drücken können. Wir konnten nur eine Sache schnell erreichen, wir konnten die Verdächtigen festnehmen. Das ist geschehen. Jetzt können wir sie schnell verurteilen. Ich bin sicher, das wird in den nächsten 6 Monaten geschehen sein. Das Opfer der Vergewaltigung wurde in der Nacht nach Singapur gebracht. Das Krankenhaus dort beschreibt den Zustand der Frau als extrem kritisch. Möglicherweise ist eine Organtransplantation nötig, um ihr das Leben zu retten.
Zur Situation der Frauen in Indien finden Sie auf tagesschau.de weitere Hintergrundinformationen und Einschätzungen unserer Korrespondenten. Schneestürme haben in weiten Teilen der USA für Chaos gesorgt. Mindestens 12 Menschen kamen ums Leben, die meisten durch Verkehrsunfälle. Hunderttausende Haushalte waren ohne Strom, viele Straßen unpassierbar. Auch der Flugverkehr wurde durch das Wetter stark beeinträchtigt. Fast 2000 Verbindungen wurden verschoben oder gestrichen.
Schnee und Eis haben den Nordosten der USA fest im Griff und der Schneesturm ist noch längst nicht vorüber. Wie hier in Indianapolis liegen in weiten Teilen des Nordostens fast 50 Zentimeter Schnee. Mehrere Menschen sind bei dem schweren Unwetter ums Leben gekommen, einige von ihnen bei Unfällen auf vereisten Straßen. Nach Weihnachten gibt es wieder deutlich mehr Verkehr, das bedeutet erhöhte Unfallgefahr. Die Räumfahrzeuge sind ohne Pause im Einsatz. Meteorologen sagen, der Schneesturm wird sich in den nächsten Stunden über Neuengland in Richtung Norden nach Kanada bewegen. Im Süden der USA haben Tornados in den vergangenen Tagen für schwere Verwüstungen gesorgt. In einzelnen Staaten wurde der Notstand ausgerufen. Die Überwachungskamera eines Supermarktes in Mobile in Alabama zeigt, wie heftig der Wirbelsturm gewütet hat. Menschen haben sich im Inneren in Sicherheit gebracht. Auch durch die Tornados gab es Todesopfer. Personen, die von umstürzenden Bäumen oder umherfliegenden Teilen getroffen wurden. Unzählige Strommasten knickten um, ganze Kirchen stürzten ein. Mehrere hunderttausend Menschen waren im Süden zeitweise ohne Strom. Jetzt laufen die Aufräumarbeiten.
Auch Russland leidet unter massiven Schneefällen. Nahe der Stadt Tscheljabinsk in der Uralregion blieben heute hunderte Lastwagen und Pkw liegen. Entlang der Strecke wurden Feldküchen und beheizte Zelte für die Reisenden aufgebaut. Einige von ihnen beschwerten sich über rabiate Fahrer, die den Stau ausgelöst hätten. Außergewöhnlich starker Frost hat in Russland in diesem Winter bislang mindestens 135 Menschenleben gefordert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 28. Dezember.
Kältere Luft strömt zu uns. In der Nacht muss in den Höhenlagen Süddeutschlands mit Orkanböen gerechnet werden. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht regnet es im Süden und anfangs auch noch in der Mitte. Im Bergland fällt zum Teil Schnee, im Norden klart es verbreitet auf. Am Tag im Süden, hier unter Regen, oberhalb von rund 700 Metern Schnee. Richtung Norden ist es verbreitet freundlich. Später kommt im Westen und Nordwesten wieder Regen auf. Der Wind wird schwach bis mäßig. Im Norden und Westen auch mal frisch mit starken bis stürmischen Böen. An der Nordsee Sturmböen. In der Nacht 6 Grad am Oberrhein und minus 4 Grad in Schleswig-Holstein. Am Tag 1 Grad im Vogtland, 9 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Samstag ist es im Norden zunächst noch wolkig, sonst meist freundlich. Im Nordwesten ist es windig. Am Sonntag einzelne Schauer, auf den Bergen Schneeschauer. Vor allem im Norden viel Wind. Am Montag im Norden und Westen Regen und sehr windig. Richtung Südosten ist es recht freundlich.
Die Tagesthemen melden sich um 23.15 Uhr. Tom Buro informiert Sie über den Druck, unter dem US-Präsident Obama wegen des Haushaltsstreits steht. Außerdem Margarete von Trotters Film über die Philosophin und Journalistin Hannah Arendt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.